durch deinen Heiligen Geist zu uns. Das Predigtthema ist der 1. Korinther, so 1, 18 bis 20, wie Sie es im Lesungstext gehört haben. Ein König war alt und gebrechlich. Er fühlte, er würde nicht mehr lange leben. Da rief er alle die Größen seines Reichs zu sich. Die Wissenschaftler, Philosophen, Astrologen, die erfolgreichsten Feldherren und treuesten Minister. Jeder Einzelne bekam einen Orden, der ihn auszeichnete und vor allen anderen heraushob. Als letzter kam der Hofnarr. Auch für diesen hatte der König eine große Auszeichnung vorbereitet. Er sprach zum Hofnarr: Ich trete jetzt eine große Reise an. Weil du mich aber immer zum Lachen gebracht hast und deine Dummheit wahrlich unübertroffen ist, erhältst du von mir diesen goldenen Narrenstab. Versprich mir aber eins: Sollte dir je ein Narr unterkommen, der närrischer ist als du, dann gib ihm den Narrenstab weiter. Der Hofnarr hatte Tränen in den Augen und versprach dem König, diesen Wunsch zu erfüllen. Bevor er aber das Gemach des Königs verließ, stellte er noch eine Frage. Mein allmächtigster, großer König, wo geht denn deine Reise hin? Da du mich so hoch auszeichnest, nehme ich an, dass du länger fortbleiben wirst. Der König nickte. Wo meine Reise hingeht, kann ich dir nicht sagen. Und wie lange ich wegbleiben werde, weiß ich nicht. Für diese Reise musstest du aber viele Vorkehrungen treffen, meinte der Narr. Du bist wirklich der allergrößte Narr, der mir je begegnet ist, antwortete der König. Du begreifst nicht einmal jetzt, wovon ich rede. Ich werde sterben und das ist meine letzte Reise. Dann nahm der Hofnarr den Narrenstab und legte ihm den König auf die Brust. Mein König, du sagtest, ich soll den Narrenstab weitergeben, wenn mir noch ein noch größerer Narr begegnet, als ich selber bin. Dieser Narr bist du. Denn niemand tritt eine Reise ins Ungewisse an, ohne entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Viele Menschen leben wie dieser König. Sie tragen eine Krone, auch wenn ihnen das nicht unmittelbar bewusst ist. Sie verteilen ihr Lob wie dieser König. Wer dem Lebenstheater nützlich ist, wird ausgezeichnet. Die Königswürde dieser Menschen hängt nicht vom materiellen Wohlstand und auch nicht von ihrer Gesundheit ab. Ihre Krone wird von ihrem eigenen Ich bestimmt. Und darin sind uns die ersten Menschen sehr ähnlich. Es genügt ihnen nicht, dass Gott ihnen die höchsten Ämter in seinem Reich übertragen hatte. Sie wollten größer sein als Gott. Sie wollten die Königskrone für sich selbst. Diese Tatsache nennt die Bibel Sünde. Sünde ist die Abkehr vom lebendigen Gott. Durch die Sünde unserer Ureltern kam Leid, Krankheit und Tod in die Welt. Gott gab den Menschen ein einziges Gebot, oder eigentlich ein Verbot, nicht um ihnen etwas vorzuenthalten, sondern um sie zu bewahren. Er sprach zu ihnen: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Die Menschen glaubten Gottes Wort nicht. Sie ließen sich von der Lüge Satans verführen. Nicht die Schlange war böse, sondern derjenige, der aus ihr sprach. Derjenige, der auch heute noch Menschen, Tiere und alles Mögliche aus der Schöpfung dazu benutzt, die Menschen von der Liebe des lebendigen Gottes abzuhalten. Du wirst des Todes sterben, ist nicht die Androhung einer von Gott willkürlich festgesetzten Strafe, sondern es ist die warnende Ankündigung der unausbleiblichen Folge der Sünde. Denn so schreibt Paulus, der Tod ist der Sünde Lohn. Könnt ihr im Römerbrief nachlesen. Durch den Unglauben verloren die Menschen die Gemeinschaft mit Gott. Aber noch bevor unsere Stammeltern den Garten Eden und damit die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott verlassen mussten, zeigt sich die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen. Gott kündigt in noch verhüllter Form einen Retter an. Einen Retter, der sie aus der Versklavung Satans und seinen Todesfolgen befreien wird. Zu der Schlange sagt er, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, können wir erkennen, was diese Aussage bedeutet. In der Elberfelder Übersetzung steht es noch deutlicher. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Trotz des Ungehorsams unserer Stammeltern hat Gott einen Weg gefunden, um wieder mit den Menschen in Beziehung zu treten. Die ganze Tora ist voll von Verheißungen, die das Kommen des Messias ankündigen. Von der Empfängnis, dem Geburtsort, den Wundern, die Jesus wirkte, bis hin zu seiner Verurteilung, seinem Tod und seiner Auferstehung und der Vorhersage seiner Wiederkunft. Bisher, bis auf seine Wiederkunft, erfüllten sich sämtliche in der Tora und dem Psalmen ankündigten Verheißungen auf den Messias, auf Jesus Christus hin. Die Krippe in Form von Weihnachten ist zu einem gut funktionierenden Geschäftszweig geworden. Bereits jetzt erhalte ich Mails voll mit Dekorationsvorschlägen und Geschenksideen für das Fest der Feste. Dieses berauschende Fest findet aber bereits ein paar Tage danach ein Ende. Die Geburt von Jesus wird losgelöst von seinem Tod am Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ohne Krippe und Kreuz gibt es keine Auferstehung, keinen Heiligen Geist, ist der Mensch verloren. Die Trennung vom lebendigen Gott veränderte das Herz und das Wesen der Menschen grundlegend und unumkehrbar. Schon kurze Zeit nach der Trennung vom lebendigen Gott hat der erstgeborene Sohn den zweitgeborenen, seinen Bruder Abel, aus Eifersucht erschlagen. Die Folge des Sündenfalls hat so dramatische Auswirkungen, dass Gott selbst zu dem Urteil kommt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich war im letzten Kindergartenjahr, da kam mein um ein Jahr jüngerer Bruder und ich auf die Idee, uns Zuckerl zu besorgen. Daheim durften wir nur gesunde Süßigkeiten essen. Meine Mutter war Kinderärztin und damals gab es tatsächlich noch viele Kinder mit verfaulten Zahnstummeln im Mund. In einem unbeobachteten Moment entwischten mein Bruder und ich von zu Hause. Wir liefen zum Zuckergeschäft, einem Miniladen im Ort. Die Besitzerin war gehbehindert. Wenn man den kleinen Laden betrat, klingelte es. Wenn wenn wenige Kunden kamen, saß die gute Frau meistens im Nebenraum, von dem aus sie direkt zur Kasse sah. Erst wenn sie das Klingelzeichen hörte, legte sie ihr Buch oder Strickzeug weg und schlurfte in den Verkaufsraum. Das hatte mein Bruder und ich einkalkuliert. Affenflink bedienten wir uns. Wir langten in die offenstehenden Glasbüchsen und stopften uns die Taschen voll. Dann knallte mein Bruder eine Handvoll Kieselsteine auf den Kassenteller. Wir glaubten, die Steine klimperten wie Geld. Und wir rannten davon. Noch bevor wir daheim ankamen, hatte die gute Frau bereits meine Eltern telefonisch über unseren Diebstahl informiert. Lügen und stehlen muss man einem Kind nicht beibringen. Das kann es von alleine. Zu Recht schreibt der Apostel Paulus, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Der englische Philosoph Thomas Hobbes kam im 15. Jahrhundert zu der Feststellung Homo homini lupus, das haben wir in Lateinunterricht noch gelernt. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nicht die Menge unserer Sünden ist für Gott maßgeblich. Unsere Sündennatur trennt uns von Gott. Aber der lebendige Gott hat in seiner unbeschreiblichen Liebe einen Weg gefunden, uns aus unserer bösartigen Herzenshaltung zu befreien. Das Kreuz von Golgatha ist der Ort, an dem für all das Schlechte, das mit dem Sündenfall begonnen hat, bezahlt wurde. Wenn ich den Menschen die Botschaft vom Kreuz erzähle, vorenthalte, verstümmle ich das Evangelium. Ich verschweige die gute Nachricht. Ich handle grob fahrlässig an meine Mitmenschen. Es ist so, als ob ein Arzt, der einem eine Krankheit eines Patienten Bescheid weiß, in die rettende Medizin vorenthält. Das Kreuz ist der Kern des Evangeliums, der guten Nachricht, der frohen Botschaft von Jesus. Es ist der Angelpunkt, der Drehpunkt. Krippe, Kreuz und Auferstehung sind untrennbar miteinander verbunden. Das eine, losgelöst vom anderen, vernichtet die heilsbringende Botschaft. Es zerstört die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi und belässt den Menschen in ewiger Verlorenheit. Ohne diese Wahrheit wäre jede Predigt, ja unser ganzer Glaube, sinnlos. Aber warum musste Jesus am Kreuz sterben? Hätte der allmächtige Gott keinen humaneren Weg finden können, um die Menschen aus ihrer Verlorenheit zu befreien? Im Laufe der Heilsgeschichte hat Gott unmissverständlich dargelegt, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden geben kann. Gott sagte im 3. Buch Mose, im Blut ist das Leben und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir versöhnt. Und im Hebräerbrief lesen wir, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das heißt, Sünde hat unausweichlich den Tod zur Folge. Zur Versöhnung ist also das Opfer eines sündlosen Lebens erforderlich. Im Alten Testament, in der Tora, beim Bund mit Israel, durfte damals nur ein fehlerloses Tier geopfert werden. Aber dieser Aufschub der Urteilsvollstreckung an den Sünder reicht im Alten Bund aber nur für eine irdische, zeitliche Bedeckung der Schuld. Wer sich an den Opferritus hielt, konnte sein Bürgerrecht in der irdischen Gemeinde behalten und durfte weiterleben. Um die in die Ewigkeit reichenden Folgen der Sünde, den ewigen Tod aufzuheben, reicht ein Tieropfer aber nicht aus. Das zentrale Heilsereignis im Alten Testament ist der Auszug der Kinder Israels aus Ägypten und damit verbunden die Einsetzung des Passamals. In der Nacht vor dem Auszug sollten die Israeliten das Passalamm schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten ihrer Häuser streichen. Gott versprach, dass der Todesengel an allen Häusern verschonen vorbeigehen würde, an denen er das Blut des Passalams erblicken würde. Und so geschah es. Und in dieser Nacht rettete Gott die Erstgeburt der Kinder Israels vom Tod und führte sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit. Seither wissen die Israeliten um die befreiende und lebensrettende Bedeutung des Passalams. Und dieses Passalam ist Jesus Christus. Dieses Ereignis und der nachfolgende Opferritus im Alten Testament waren aber nur ein Vorschatten auf das noch kommende, echte Passalam, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Als dann die Zeit erfüllt war, sandte Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn in die Welt, um die Menschen aus ihrer Todesverfallenheit zu retten. Und dieser Gott verließ die Herrlichkeit des Himmels, der ewig eingeborene Gott, und wurde Mensch. Aber er kam nicht in einen Königspalast zur Welt, wie es ihm zustehen würde. Er kam in einer Krippe. Er wurde in eine Krippe gelegt. Und er lebte auch nicht das Leben eines Königskindes, sondern das eines Handwerkers. Und anhand dieses Mannes hätten die Juden, das damalige Volk, die herrschende Schicht erkennen können, die klerikale Schicht erkennen müssen, nicht können, dass es sich um den Messias handelt. Denn er erfüllte alle Prophezeiungen, die auf ihn hingedeutet haben. Und dieser Gott kam mit einem einzigen Ziel. Dieser menschgewordene Gott hatte ein einziges Ziel vor Augen: uns Menschen aus unserer Verlorenheit zu retten. Gott wählte den Weg des stellvertretenden Sündeopfers, wodurch sowohl seiner Gerechtigkeit als auch seiner Liebe und Barmherzigkeit Genüge getan wird. Das Problem ist nur, wo ist solch ein Stellvertreter zu finden, der für die Sünden der Menschen eintreten könnte? Tiere kommen nicht in Frage für die Sünden der Menschen, kann nur ein Mensch stellvertretend sterben. Aber aus uns selbst und aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass kein einziger Mensch auf dieser Erde ohne Sünde ist, sodass jeder nur für seine eigene Schuld und Sünde bestraft werden kann. Durch Jesus Christus findet Gott einen Weg, uns in unserer Verlorenheit zu begegnen. In Jesus Christus erniedrigt sich der lebendige Gott selbst und wird Mensch. Er, der ohne Sünde ist, übernimmt es als Schöpfer des Himmels und der Erde, die Sündenlast der gesamten Menschheit zu tragen. Es gibt nur eine Stelle, wo wir wirklich ermessen können, wie sehr uns Gott liebt. Und das ist am Kreuz von Golgatha. Hier zeigt er uns Menschen seine ganze Liebe. Es ist eine Liebe, die nichts verharmlost. Es ist keine und alles als billige Gnade vergibt. Es ist die unbegreifliche Liebe, die sich als Sühne für Sünder in Jesus Christus selbst opfert, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So wird auch die Aussage von Jesus verständlich: Ich bin der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Nur Jesus alleine kann uns retten. Denn er hat für uns unser sündloses Opfer gegeben, sündloses Leben gegeben, damit wir leben. Und wenn wir uns fragen, am Kreuz von Golgatha ist es Jesus Christus, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat, uns aus der Herrschaft und Sklaverei der Finsternis befreit hat, uns den Weg ins Vaterhaus geöffnet und uns ewiges Leben in seiner Gemeinschaft möglich macht. Kann es ein größeres Geschenk geben? Dieses Rettungsangebot in Jesus Christus gilt für jeden von uns. Wenn wir es wollen und vor ihm unsere Schuld eingestehen und seinen stellvertretenden Sühnetod für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und das beantwortet auch die Frage, warum Christus für uns sterben muss. Denn nur im Blut, wenn dieses Blut, dieser Mensch ausgelöscht ist, kann er nicht mehr weiter sündigen. Nur wenn wir nicht mehr weiter sündigen können, wenn wir gestorben sind, stehen wir vor Gottes Gericht, wir werden verurteilt. Aber die Sünde vor uns, während unsere Lebenszeit von uns nehmen, kann nur Jesus Christus allein. Und den Weg übers Kreuz hat Gott geschaffen, weil er ihn so vorgesehen hat. Er sagt, im Blut liegt das Leben. Und das Interessante, ein Kunde von uns hat eine Herztransplantation erlebt. Es war noch der Professor Barner, das ist schon sehr lange her, der hat ihm ein neues Herz eingesetzt. Und dieser Kunde sagt, das Seltsame ist, nach dieser Herztransplantation hat sich in seinem Leben ganz vieles verändert. Er war sonst kein Frühaufsteher und ist dann ganz früh aufgestanden. Also es ist interessant, dass in diesem Herz offensichtlich wirklich das Leben ist. Und ich habe eine Studie gelesen, ich weiß nicht, wie sehr sie eine wissenschaftliche Studie gelesen, ich weiß nicht, wie sehr es andere Studien gibt, die dagegen halten, die sagen, wenn das Herz des Menschen tot ist, ist er tatsächlich tot. Und das Interessante ist, es gibt ganz viele Menschen, die einen Hirntod erleben. Und solange sie hirntot sind, aber das Herz funktioniert, können ihre Organe entnommen werden und transplantiert werden. Allerdings, wenn das Herz nicht mehr schlägt, setzt auch der Hirntod ein. Umgekehrt ist es nicht möglich. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und so sehen wir nur das Blut, das sündlose Blut von Christus konnte uns retten und kann uns retten. In dem Augenblick, in dem wir Gottes Vergebung annehmen, werden wir Gottes, werden von der Sünde freigesprochen, kommen nicht mehr vor das Gericht Gottes, werden durch seinen Heiligen Geist neu geboren. Er nimmt unser steinernes Herz und gibt uns ein neues Herz, sein eigenes Herz und macht uns zu Kindern Gottes. Und weil Jesus Christus behauptete, Gott die Person zu sein, brach ihn der Zorn der damaligen religiösen und politischen Führer. Deshalb ließen sie ihn verhaften und zum Tod am Kreuz verurteilen. 6 Stunden lang liegt Jesus Christus unter schlimmsten Qualen am Kreuz. Völlig unschuldig starb er. Und doch war seine Kreuzigung ein wichtiger Teil von Gottes Plan. Denn Gott ist heilig. Unheiliges kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Gott ist gerecht. Ein ungerechter Gott würde Sünde billigen. Und da wären wir wahrscheinlich die allerersten, die dagegen protestieren würden. Und Gott ist Liebe. Liebe lässt uns Entscheidungsfreiheit. Liebe erfüllt sich aber erst immer im Wohlergehen des anderen, in der Befreiung des anderen, in der Begegnung mit dem Du, dem auferstandenen Jesus Christus. Als Jesus Christus starb, bezahlt er stellvertretend die Sünden aller Menschen. Denn Christus starb zu einer Zeit für uns, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Er starb für unsere Schuld. Der ewige Tod, das heißt nicht, dass wir auf einmal erlöschen, wenn wir gestorben sind, sondern dass wir ewig von Gott getrennt sind. Das ist die von Gott geordnete Strafe für die Sünde. Und dieser Ort ist ein Ort, vor dem uns Jesus warnt. Er verniedlicht nichts. Er spricht ganz klar, das ist ein Ort, diese ewige Trennung, wo der Wurm nicht stirbt und die Qual nicht endet. Jedem aber, der Jesus Christus vertraut, werden seine Sünden vergeben. Er bleibt nicht im Tod. Die gute Nachricht lautet, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben, restlos ausgelöscht. Er selbst sagt, ich werde nie mehr daran gedenken. Wir sind sehr nachtragend, aber Gott ist es mit uns nicht. Bevor ein Mensch an Jesus Christus glaubt, ist er ein Feind Gottes. Durch das, was am Kreuz geschehen ist, kann jedoch jeder mit Gott versöhnt werden. Wer an Jesus glaubt, wird von einem Feind zu einem geliebten Kind Gottes. Er hört dann für immer und ewig zur Familie Gottes. Wenn du Jesus als Christus als deinen Retter und Herrn in deinem Leben aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Und durch den Glauben an ihn hast du ewiges Leben. Gott wird dich in seiner Liebe nie wieder loslassen. Selbst wenn du wegrennst, wird er dir nachgehen und dich in seine Herde zurückholen. Er befreit dich von der Macht der Sünde und des Todes. Gott selbst verspricht, dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch wenn das Kreuz Christi manchen unverständlich erscheint oder nur wie ein kulturelles Symbol, ist es für alle, die an Jesus Christus glauben, eine erfahrbare Kraft von Gott. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Es ist die Kraft, die uns wirkt, die in uns wirkt, die unser Herz verändert. Denn Jesus Christus ist für uns Sünder gestorben. Und es ist die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. 3 Tage nach seinem Tod verließ er als Lebendiger siegreich das Grab. Er ist von den Toten auferstanden. Zigtausende Menschen können das bestätigen. Sogar die engsten Jünger, Thomas, der es nicht glauben konnte, dem ist Jesus begegnet. Als er die Wundmale von Jesus sah, fiel er auf die Knie und sagte, mein Herr und mein Gott. Und wenn du das nächste Mal ein Kreuz siehst, dann denke an das leere Grab. Erinnere dich daran, Jesus Christus ist persönlich für dich gestorben und auferstanden, damit du ewig mit Gott leben kannst, damit du an seiner Herrschaft Anteil hast, die in dem Moment beginnt, wo Jesus in dein Leben kommt. Eine Herrschaft, die sich nicht in materiellen Wohlstand äußert. Eine Herrschaft, die dich Herr machen lässt über dein Herz, die dich verändert als Mensch, die dich zu einem Spiegelbild des auferstandenen Christus macht. Glaubst du das? Amen.
Amen. Amen.